ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Willkommen. Das war ein Tabubruch, so Redner von SPD und Grünen gestern im Deutschen Bundestag. Was sie damit meinen, ist ein Antrag der Union zur Migrationspolitik, der mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit bekam. Ist das jetzt das Ende der Brandmauer? Eine Frage, die heute auch die Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus beschäftigt hat. Und dort ging es zeitweise ebenso laut und emotional zu wie gestern im Reichstagsgebäude. Landespolitikreporterin Ute Schumacher.
Ich bin erschüttert, wie kopflos die Brandmauer gegen den Faschismus eingerissen wurde. Mit unserer Verfassung, mit den universellen Grundrechten, mit der Menschenwürde des Einzelnen. Damit spielt man nicht.
Sagte SPD-Fraktionschef Raed Saleh, der aus seinem Entsetzen über die Bundestagsentscheidung mit Hilfe von Stimmen der AfD keinen Hehl machte. Fast flehentlich bat er die Union, auf Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel zu hören, die das Vorgehen von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz als falsch bezeichnet hat. Wie Merkel appellierte auch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegener, CDU, an alle Parteien der demokratischen Mitte, gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Möglichst bis Freitag, denn dann steht das Zustrombegrenzungsgesetz der Union zur Abstimmung und das Ergebnis von Mittwoch könnte sich wiederholen. Deshalb sagt Wegner:
Da sind alle Demokratinnen und Demokraten jetzt in der Verantwortung. Und ich bitte, lassen Sie uns das gemeinsam tun. Das ist mein Appell auch an die Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, meine Damen und Herren. Ja, auch an die.
Wegner betonte außerdem, mit ihm werde es niemals eine Koalition oder Kooperation mit der AfD geben. Der Fraktionschef der Linken, Tobias Schulze, hatte in der Debatte davor den regierenden Bürgermeister aufgefordert, den Kurs des Unionskanzlerkandidaten offensiv abzulehnen. Das wollte Wegner im Bundesrat tun, wenn da Gesetze zur Abstimmung stehen sollten, die nur mit AfD-Stimmen beschlossen werden konnten.
Ein regierender Bürgermeister wird mit diesem Senat niemals Gesetzesinitiativen, die im Bundestag mit den Stimmen der AfD beschlossen würden, zustimmen. Wir werden sie sogar ablehnen.
Damit stellt sich Wegner, wie Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, CDU, gegen die Linie von Friedrich Merz. Für die Linke ist das nicht genug. Fraktionschef Tobias Schulze wirft Merz vor, dass er im Zweifel nicht mit SPD oder Grünen nach Lösungen sucht, sondern mit der AfD. Deshalb gab es ein Angebot an den Fraktionschef der SPD.
Lieber Raed Saleh, wir haben ja eine Mehrheit links des Hauses. Ihr müsst nicht mit den Kolleginnen und Kollegen der Union regieren. Die Brandmauer steht jetzt hier und überlegt euch, mit wem ihr diese Brandmauer schützen wollt.
Und die AfD? Der AfD-Abgeordnete Martin Trefzer sprach ruhig über den Missbrauch von Auschwitz, den er darin sehe, das Geschehen von damals mit der Migrationsdebatte zu verknüpfen. Geschichtsklitterung sei das auf dem Rücken der Opfer. Während Trefzer sprach, drehten ihm die Abgeordneten von SPD, Grünen und Linken den Rücken zu. Der regierende Bürgermeister verließ den Plenarsaal.
Soweit der Bericht von RBB-Landespolitikreporterin Ute Schumacher. Ja, und apropos RBB, der muss sparen, um weiter zahlungsfähig zu sein und sich auch neu aufzustellen. Heute hat der öffentlich-rechtliche Sender in Berlin über seine Pläne informiert. Dazu gehört auch ein Stellenabbau. RBB24-Reporterin Lisa Splanemann hat die Einzelheiten.
Der RBB steckt mitten im Umstrukturierungsprozess und plant weitreichende Kürzungen. Gespart werden sollen 9 Millionen Euro. Diese Summe braucht der Rundfunk Berlin-Brandenburg nach eigenen Angaben, um seine Zahlungsfähigkeit ab dem kommenden Jahr zu sichern. Dazu kämen weitere 13 Millionen Euro. Der Sender benötige Geld für künftige Investitionen, sagt Intendantin Ulrike Dämmer.
Also wenn wir gar nichts machten, wären wir schon ab dem Jahr 2026 nicht mehr zahlungsfähig. Und wir brauchen aber ja zusätzlich auch Bewegungsspielraum, um nachhaltig gutes Programm auch in Zukunft für die Region, aus der Region machen zu können. Das heißt, wir brauchen auch Geld, um in die Zukunft investieren zu können. Das heißt, es reicht nicht, unser Defizit zu füllen, sondern wir brauchen auch Geld, um in die Zukunft investieren zu können.
Das Jahr 2025 sei für den RBB ein Schicksalsjahr, so die Intendantin. Gespart werden sollen Personalkosten. Das heißt konkret, ein Volumen von umgerechnet 254 Vollzeitstellen bei Festangestellten sowie freien Mitarbeitenden. Noch gibt es keine Details darüber, in welchen Bereichen gekürzt wird und wo Stellen gestrichen werden.
Wir sind trotz zahlreicher Sparrunden finanziell nicht solide aufgestellt. Und deswegen brauchen wir jetzt nach Jahren des Sparens im Kleinen einen Befreiungsschlag. Und dieser Befreiungsschlag bedeutet, dass wir im Honorar- und Personalaufwand 22 Millionen sparen müssen.
Der Abbau müsse sozialverträglich realisiert werden, sagt Intendantin Ulrike Demmer. Es bleibe einem erst einmal die Luft weg, so Martina Schrey, Personalratsvorsitzende beim RBB.
So wie vielen anderen Beschäftigten auch. Man sagt irgendwie 9 Millionen, das wussten wir. Jetzt müssen wir also noch mehr sparen. Und die Luft bleibt einem deswegen auch weg, weil das Konzept, was dahinter steht, also wie gespart werden soll, einen natürlich überrascht hat. Also jetzt ist plötzlich von 254 Stellen die Rede, die eingespart werden sollen. Und da fragen wir uns natürlich, hätte es nicht andere Möglichkeiten oder würde es nicht auch andere Möglichkeiten geben?
Intendantin Demmer kündigte Gespräche mit den Sozialpartnern an, um für die Neuausrichtung des RBB eine Zukunftsvereinbarung zu erreichen.
RBB24-Reporterin Lisa Splanemann war das über die geplanten Sparmaßnahmen im RBB.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sutke. Übernachtungssteuer, Bettensteuer oder einfach nur City Tax heißt sie. Diese Abgabe zahlen Berlin-Gäste seit 10 Jahren auf jede Übernachtung in der Hauptstadt. Zum Jahresbeginn jetzt ist die Übernachtungssteuer in Berlin von 5% auf 7,5% angehoben worden. Getragen wird sie zwar von den Gästen, vor allem aber die Chefs kleinerer Hotels machen sich trotzdem Sorgen, wie zum Beispiel Uwe Hauptmann vom Hotel Kastanienhof in Mitte.
Die Preissteigerungen haben wir doch überall. Jeder merkt doch zu Hause, wenn er Butter kauft, wie viel teurer sie geworden ist. Wir hatten 3 Preiserhöhungen für Kaffeelieferungen. Energie hat sich vervielfacht. Und so ist es halt, sind wir mittlerweile bei Zimmerpreisen von 100, 150, auch mal 200 Euro. Und davon 7,5% plus Mehrwertsteuer ist enorm viel Geld.
Nur zu 70% ist sein Haus bisher ausgelastet. Der Kastanienhof ist seit 100 Jahren im Familienbesitz, seit fast 35 Jahren ein Hotel. Für den Chef Uwe Hauptmann sind die Zeiten sehr angespannt. Rund 750 Hotels in Berlin sind von der erhöhten City-Tax betroffen. Die großen Ketten können das besser verkraften als die kleinen Familienbetriebe, sagt Gerrit Buchhorn vom Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA e.V.
Natürlich prüfen wir jetzt gerade, ob wir gegen diese Erhöhung klagen, weil Berlin ist ja eine tolle Stadt und da müssen wir schauen, dass wir die Stadt voll bekommen, dass das attraktiv ist für die Gäste. Dazu ist natürlich auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig.
Als gutes Preis-Leistungs-Verhältnis empfinden viele Touristen Berlin schon lange nicht mehr. Die Hauptstadt ist nach München und Frankfurt am Main die drittteuerste Stadt Deutschlands. Zu teuer finden diese Touristen.
Es ist wirklich generell schwierig, noch ein einigermaßen bezahlbares Zimmer in Berlin zu finden, wenn man beruflich, so wie ich, viel unterwegs ist. Das ist schon frech, muss man sagen. Also da ist noch die City Tax noch das kleinste Problem, finde ich.
It is some kind of dual taxation. I pay for anything I spend here as a tourist. Why? And I paid the hotel price, the living price.
Alles wird besteuert, sagt dieser Mann. Und weiter, für alles muss ich als Tourist bezahlen. Alles kostet und ist teuer. Das Hotel, das, was man zum Leben braucht. Uwe Hauptmann vom Kastanienhof jedenfalls sieht wenig sonnige Aussichten momentan.
Die ganz große Sorge ist, dass das Geschäft einbricht, dass also der Tourismus in diesem Jahr eine deutliche Delle kriegt. Und die noch größere Sorge ist, da der Senat ja schon sagt, ihm fehlen noch 3 Milliarden, dass er im nächsten Jahr die City-Tax nochmal erhöhen.
Bei weiteren Erhöhungen, meint Uwe Hauptmann, wäre sogar die Existenz seines kleinen Familienbetriebs in Gefahr.
Mehr davon gibt's auch im Fernsehen. Der Tag. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Nachdem in Dresden im letzten Jahr plötzlich die Carola-Brücke eingestürzt war, stellt man sich hier auch in Berlin immer wieder die Frage, wie sicher sind denn eigentlich die vielen Brücken hier? Einige seien akut einsturzgefährdet, hieß es dazu in Medienberichten, aber das stimme nicht so, sagt die zuständige Senatsverwaltung. RBB24-Reporter Hendrik Schröder über den Stand der Dinge.
Sind auch Berlins Brücken marode? Diese Frage stellten sich nicht wenige in den vergangenen Monaten. Denn, so die Sorge, in vielen der Berliner Brücken sei der gleiche schadhafte sogenannte Spannstahl verbaut wie in der eingestürzten Dresdner Carola-Brücke. Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde von der CDU sagte aber nun im Ausschuss für Mobilität und Verkehr:
Für keine der in der Presse genannten Brücken bestehen akute Sicherheitsbedenken.
900 Brücken gibt es insgesamt in Berlin. In 70 von ihnen ist tatsächlich Spannstahl verbaut. Allerdings, und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, in einer anderen Konstruktion als bei der Carola-Brücke. Vereinfacht gesagt verteilt sich die Last bei den Berliner Brücken auf mehrere Brückenteile, sodass bei einem Bruch zunächst Risse und Fugen sichtbar werden würden und kein unmittelbarer Einsturz drohe.
Das ist der Unterschied zu den Brücken, die wir hier in Berlin haben, dass wir eben wirklich ein anderes statisches System haben, als das bei der Carola-Brücke der Fall war.
Um Schäden an den betroffenen Brücken rechtzeitig zu erkennen, finden mehrmals im Jahr Sonderprüfungen mit fest installierten Prüfgeräten statt. Und das bereits seit 5 Jahren, heißt es aus der Senatsverwaltung. Es besteht in Berlin, also anders als von einigen Zeitungen suggeriert, bei keiner einzigen Brücke akute Einsturzgefahr. Allerdings ist das Problem damit nicht vom Tisch, denn langfristig müssen alle betroffenen Brücken ersetzt werden. Eine Sanierung sei nicht möglich, sagt Lutz Adam, Abteilungsleiter Tiefbau in der Verkehrsverwaltung.
Es ist so, dass Brücken mit spannungskorrosionsrissgefährdeten Spannstahl nicht saniert werden können. Der ist ja innen drin und wir kriegen ihn nicht raus. Insofern ist auch vorgesehen, dass alle diese Brücken in Berlin mittel- bis langfristig durch Neubauten ersetzt werden.
Um dies möglichst schnell und effizient umzusetzen, will die Verkehrsverwaltung jetzt einen Masterplan Brücken entwickeln, sagt Brückenexperte Lutz Adam.
Weil sonst die Lebensfähigkeit der Stadt ja gegebenenfalls mittelfristig gefährdet ist und das muss in jedem Fall verhindert werden.
Sagt Lutz Adam von der Berliner Verkehrsverwaltung im Beitrag von Hendrik Schröder. 2024 war ein schlechtes Jahr für die Wälder in Brandenburg. Ja, wie schlecht, das zeigt der neue Waldzustandsbericht, der heute in Potsdam vorgestellt wurde. Und für uns war Landespolitikreporter Nico Hecht mit dabei.
Der Wald in Brandenburg war im Jahr 2024 in einem dramatischen Zustand. So drastisch hat es die Landwirtschafts- und Umweltministerin Hanka Mittelstädt, SPD, formuliert. 32% der Bäume mit viel zu wenig Blättern oder kaputten Wurzeln.
Also mittlerweile fast ein Drittel weisen deutliche Schäden auf. Das ist eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr.
Bei Buchen und Eichen zeigt der Waldzustandsbericht für das letzte Jahr sogar so viele deutliche Schäden wie noch nie. Es betrifft 64% der Brandenburger Buchen und sogar 75% der Eichen. Das sei vor allem Folge der Dürrejahre im Land infolge des Klimawandels, sagt die Leiterin des Landeskompetenzzentrums Forst in Eberswalde, Ulrike Hagemann.
Wir hatten ja seit 2018 mehrere richtig drastische Trockenjahre und das ist quasi diese sukzessive Folge von schlechten Bedingungen, die die Bäume jedes Jahr stärker stressen. Und dazu kam 2024 dann noch ein relativ starkes Spätfrostereignis. Und die Bäume hatten aber aufgrund der warmen Temperaturen im Frühling schon früher angefangen auszutreiben.
Die Folge noch im Sommer: viele Bäume mit viel zu lichten Kronen, zu kleinen oder nur vergilbten Blättern. Was dazu führe, dass die Bäume auch kaum Reservestoffe einlagern könnten. Deswegen brauche es Waldumbau und Verjüngung, sagt die Ministerin. Doch nach der Leiterin des Kompetenzzentrums klappe das seit Jahren nicht, weil viel zu viel Wild die jungen Bäumchen kaputt fressen würden. Doch ein neues Jagdgesetz, das für mehr Abschuss sorgen sollte, war in der letzten Legislatur auch am Widerstand der Jäger gescheitert, was der Forstwissenschaftlerin Hagemann hörbar aufstößt.
Mich persönlich betrübt es, dass eine kleine Gruppe, die einer Leidenschaft, einem Hobby nachgehen, quasi den Brandenburger Wald in Mithaftung nimmt. Und ich wünsche mir an der Stelle irgendwann dann eine politische Entscheidung, um zu sagen, uns ist das Fortbestehen des Brandenburger Waldes für die gesamte Gesellschaft wichtiger als die Interessen Einzelner.
Sagt diese Forstwissenschaftlerin im Beitrag von rbb-Reporter Nico Hecht. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg und den finden Sie wie immer auch in der ARD-Audiothek.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen. Aus dem ARD-Studio Warschau mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.